BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute. Annette Rammelsberger ist bei mir zu Gast. Sie ist Gerichtsreporterin, eine der bekanntesten Gerichtsreporterinnen Deutschlands. Und sie hat letztes Jahr den Publizistikpreis der Stadt München sozusagen für ihr Lebenswerk bekommen. Mit der Begründung, Annette Rammelsbergers Gerichtsreportagen zeichnen sich durch einen unverwechselbaren Stil, durch intellektuelle Schärfe und ungewöhnliche Empathie aus. Sie hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel Am Abgrund und sagt über sich selbst, wenn man sie fragt, was sie macht, sie arbeitet am Abgrund. Über Reportagen aus den Gerichtssälen Deutschlands ratschen wir gleich, unterhalten wir uns gleich, denn die Journalistin Annette Rammelsberger verfolgt als Gerichtsreporterin langwierige Verhandlungen und Prozesse und zeichnet ja manchmal ein düsteres Bild unserer Gesellschaft. Wir hören ja immer, welche Fälle es gibt, wie sie verhandelt worden sind und wie das Urteil fällt. Annette Rammelsberger hat über 5 Jahre zum Beispiel den NSU-Prozess verfolgt und über 438 Gerichtsverhandlungen begleitet. Über ihre Erfahrungen in ihrem Beruf und über ihr Buch unterhalten wir uns gleich. Ich freue mich auf meinen Gast und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Annette Rammelsberger bei mir zu Gast, eine der bekanntesten Gerichtsreporterinnen Deutschlands, aus Niederbayern gerade zu mir gekommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir endlich mal über dieses Buch und über Ihr Leben als Journalistin ratschen können. Ich habe ja immer mit positiven Dingen zu tun, ratsche mit interessanten Menschen und Sie haben eigentlich immer mit Abgründen zu tun. Grüß Gott erstmal.
Grüß Gott und Servus. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich schaue natürlich wirklich gerne in den Abgrund. Nicht nur, weil er so dunkel ist und weil ich mich gruseln will, sondern weil er so spannend ist. Wenn man in einem Gerichtssaal sitzt, dann ist es, als wenn man wirklich mitten in so einer Arena ist. Der Täter ist da, nur 3-4 Meter weg. Die Opfer sind da, auch nur ganz nah weg. Und in einem sozusagen normalen, ungeregelten Leben würden die natürlich über sich herfallen.
Was sie vielleicht auch getan haben vorher.
Ja, früher. Und jetzt kommt der Rechtsstaat und sagt, so nicht. Und wir versuchen jetzt hier, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Und das macht er dann mit seinen Paragraphen, mit seinen Regeln, mit den schwarzen Roben und mit diesem ganz technokratischen Vorgehen. Das ist aber nicht langweilig, sondern das ist hochspannend. Und wenn man dann einmal so einen Täter ins Gesicht gesehen hat, wie der grinst, wie er die Opfer auslacht.
Verhöhnt.
Dann ist das schon wie so ein Blick in ein ganz dunkles Herz. Mhm. Bloß das gibt's halt. Und man darf da nicht wegschauen. Und gleichzeitig, wenn man dann Menschen sieht, die das überlebt haben und die sich hinstellen und ihre Schultern straffen und sagen, na, nicht mit mir. So einfach lasse ich mich nicht wegjagen und ich bin stärker geworden. Das ist eine solche Kraft und Stärke, die da auch auf einen selber abstrahlt. Das ist einfach ganz großartig.
Jetzt war ich noch nie in einem Gerichtssaal, weder als Angeklagte, Gott sei Dank, noch als Gerichtsreporterin, noch als Schöffin oder was es sonst noch alles gibt. Die Atmosphäre stelle ich mir natürlich vor wie in Hollywood-Filmen, wie bei Zeugin der Anklage mit Marlene Dietrich und so.
Schon falsch.
Das ist eher so ein behördlicher Raum.
Also ich finde es ja wirklich ganz interessant, weil wenn ich besucht werde von Volontären, von jungen Journalistenschülern im Gericht, dann gibt es immer mal wieder die Frage, ja, und wo sitzen denn die Geschworenen? Ja, Geschworene gibt es aber in Deutschland einfach nicht. Da gibt es 2 Schöffen an größeren Gerichten, aber Geschworene gibt es nur in Amerika oder im angelsächsischen Bereich.
Also, stimmt. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, weil wir kennen ja die Filme.
Genau, und da gibt es auch immer diesen berühmten Hammer, den der Richter dann schwingt und draufhaut auf sein Pult. Ja, den gibt es in Deutschland auch nicht, aber jedes Mal will wieder ein Illustrator das genau mit seinem Hammer illustrieren, wenn ich eine Geschichte bringe und jedes Mal muss ich ihn wieder rausoperieren. Also es darf sich schon mal lohnen, in einen echten deutschen Gerichtssaal zu gehen und nicht nur amerikanische Filme zu schauen. Frau Kaiser.
Eine gute Anregung. Darf man denn überhaupt zu manchen Prozessen sicher zu, es gibt ja auch welche unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wann kann man überhaupt zur Gerichtsverhandlung als Bürger?
Man kann eigentlich zu allen Gerichtsverhandlungen gehen, nur nicht zu denen, wo Jugendliche vor Gericht stehen. Da ist regelmäßig die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Und manchmal an einzelnen Tagen, wenn es um ganz intime Dinge geht, also wenn ein Vergewaltigungsopfer zum Beispiel sagt, was ihm passiert ist. Und da ist dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Aber an anderen Tagen, man konnte jeden einzelnen Tag zum Prozess gegen Uli Hoeneß gehen. Ich konnte jeden einzelnen Tag zum Prozess gegen Anders Behring Breivik gehen in Oslo, der auf der Insel Utøya und in Oslo 77 Menschen erschossen hat. Man kann zum Prozess gegen Herrn Wulff gehen, unserem früheren Bundespräsidenten. Mhm. Also das ist alles öffentlich und das ist eigentlich der ganz große Vorteil unseres Rechtssystems, der öffentliche Prozess, weil nichts im stillen Kämmerchen verhandelt werden soll, sondern immer unter den Augen der Besucher und der Öffentlichkeit, damit ja nichts hintenrum gemacht wird. Das soll alles gerecht und ordnungsgemäß zugehen.
Sie sind jetzt ja seit Jahrzehnten Journalistin, haben erst so in den letzten 15, 16 Jahren sich so mit Recht, Unrecht und als Gerichtsreporterin engagiert. Aber Sie haben ja schon als politische Journalistin die ein oder andere Gerichtsverhandlung besucht. Können Sie sich noch an den ersten Prozess erinnern? Das hat bestimmt was mit Politik zu tun gehabt. Weil Sie machen ja nicht irgendeinen Nachbarschaftsstreit, dass einer den Ast vom Nachbarbaum zu kurz stutzt oder sonst irgendwas.
Nee, also das mit den Ästen oder den Nachbarschaftsstreiten, das kommt bei mir dann erst an, wenn dann der Nachbar ermordet ist, ja, wegen des Astes. Also ich mache schon die ganz großen Fälle.
Der hätte jetzt nicht lachen sollen, aber wir reden ja auch über Kriminalfälle und sowas, was möglich ist und was nicht möglich ist und wo für Sie als Journalistin das interessant wird.
Ja, ich bin halt keine Lokaljournalistin, die natürlich alles machen, was halt da täglich vor Gericht ist. Also vom Autounfall und wer ihn verschuldet hat und vom Nachbarschaftsstreit und alle und also sozusagen wirklich alles, was jeden Tag vor Gericht auftaucht. Das mache ich nicht. Das ist einerseits natürlich schön. Ich habe nur die ganz großen, spannenden Fälle. Es ist aber natürlich auch schwierig, weil ich habe nur die großen, spannenden, belastenden, schrecklichen Fälle. Also nichts, wo man mal lachen kann. Deswegen ist das, was ich mache, eben am Abgrund. Und es gibt ja den schönen Spruch, schau nur so lange in den Abgrund, wie du kannst, irgendwann blickt er zurück. Und da muss man auch aufpassen.
Auf sich selber wahrscheinlich auch. Ich meine, man hat ja als Journalistin schon die Distanz und sagt, ich berichte drüber. Aber es geht ja um Verbrechen, es geht um Menschen, es geht um Menschenleben. Und da, ich glaube, da ist niemand abgebrüht.
Nein, und das wäre auch vollkommen falsch. In dem Moment, wo man zynisch wird, wo man sagt, ah, schon wieder ein Mord, ja, dann, glaube ich, sollte man den Beruf wechseln. Weil es ist schon ganz wichtig, dass man diese Menschen, die da vor Gericht stehen, aber auch die Menschen, die als Zeugen und Opfer aussagen, dass man die ernst nimmt. Das ist eben nicht irgendwie ein Film oder eine Serie, wo hinterher dann die mit rotem Blut bespritzten Menschen wieder aufstehen, sondern das ist alles echt.
Jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Wissen Sie noch genau, was Ihr erster Prozess war? Weil, wie gesagt, wann man das erste Mal im Gerichtssaal sitzt und diese Atmosphäre erfährt.
Ich habe schon, als ich Politikjournalistin war, und zwar in Frankfurt und in Berlin, sogar in Ost-Berlin, war ich gerne auf Prozessen, weil ich diese Atmosphäre so interessant fand. Und ich kann mich an einen erinnern, ich weiß nicht, ob es mein allererster war, aber es war einer, der mich am meisten beeindruckt hat. Da ist auf einem kleinen Dorf in Brandenburg, haben 3 Rechtsradikale ihren Kumpel ermordet. Erst haben sie gesoffen gemeinsam, dann haben sie angefangen, ihn als Juden zu bezeichnen. Dabei war das gar nicht. Aber es ist so der erste Schritt, wo man aus einem Kumpel ein Opfer macht. Und dann haben sie angefangen, ihn zu foltern. Das beschreibe ich jetzt nicht.
Nein, bitte.
Am Schluss.
Ich habe es gelesen und es hat mich schwer erschüttert.
Und ich schreibe immer nur sehr wenig. Nur das, was wirklich nötig ist. Und dann haben sie ihn in so eine aufgelassene Scheune von einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft geschleppt, also ein riesiger Bauernhof in der DDR. Und dort sind sie ihm auf den Kopf gesprungen und dann hat er noch gelebt und dann haben sie gesagt, na, den müssen wir jetzt umbringen. Der wird nimmer. Und in diesem Prozess war ich. Und ich war dort, weil ich ganz kurz nach der Tat in diesem Dorf war und erlebt habe, wie die so getan haben, als wenn das nichts mit ihnen zu tun hätte. Dabei haben, die Leiche wurde ja nicht gleich gefunden, die haben die vergraben in der Jauchegrube und der Junge war weg. Und seine Eltern und seine Geschwister haben ihn gesucht. Und sein Rucksack wurde gefunden. Und sein Zeug wurde gefunden und seine Schultasche. Ah, aber keiner hat gewusst, wo er ist. Und erst als einer von den Tätern geprahlt hat im Jugendclub, ich war bei einem Mord dabei, ja, und die Kinder das nicht geglaubt haben, hat er gesagt, ja, dann gehen wir da hoch. Und dann haben die angefangen zu graben in dieser fast trockenen Jauchegrube. Und dann hat einer noch gesagt, ich dachte ja, das ist nur ein Tier. Aber Tiere tragen keine T-Shirts. Und dann haben die Kinder diesen Toten gefunden. Einen Kumpel, den sie auch alle kannten. Und was ich so unglaublich irrwitzig fand, als ich in diesem Dorf war, 3 Tage danach, saßen die Kinder, die ihn gefunden haben, ganz allein im Jugendclub. Ihre Eltern waren nicht da. Es war kein Psychologe da. Es waren auch keine Verwandten da. Sie saßen ganz allein im Jugendclub und hatten nur sich. Und dann haben sie mir erzählt, dass in der Schule geheißen hat, sie sollen sich doch nicht so anstellen. Sie sollen jetzt einfach weiterlernen. Dass ihre Eltern im Urlaub sind und nicht erreichbar. Dass nur im Jugendclub eine Frau da war, die gesagt hat, ihr dürft zu mir kommen. Dann haben die geredet und geredet und es war, als wenn alles aus ihnen rausbrechen würde, mir, der bayerisch sprechenden Journalistin, die in Brandenburg auf Spurensuche geht. Und irgendwann haben die Hunger gekriegt. Da habe ich gesagt, dann gehen wir heute in den Kaufladen da im Dorf. Und habe ich eine Wurstsemmeln machen lassen. Und an der Kasse hat dann so eine Verkäuferin gesagt zu mir, wird auch Zeit, dass sich der Staat eigentlich um die Kinder kümmert. Und dann haben wir gedacht, ey Leute, ich, die Journalistin aus Bayern, kümmere mich um eure Kinder. Es wäre vielleicht auch gut, wenn ihr euch auch alle selber um die Kinder kümmern
würdet. Und nicht auf den Staat abschieben.
Der Staat ist nicht für alles zuständig.
Das ist der größte Abgrund eigentlich, in den Sie also einer der größeren Abgründe, in die Sie geschaut haben. Und da war Ihnen klar, dass man die Geschichten weiterverfolgen muss und weitererzählen muss. Es kam dann auch zu dem Gerichtsprozess und zu einem Urteil. Das teilen Sie ja immer so auf. Sie schildern den Fall sehr trocken, nicht trocken, aber sehr schlicht, dass es nicht so ist wie in diesen unechten Kriminalfällen, wo es immer um Effekte geht. Das Erschütternde ist ja bei Ihrem Buch auch, dass es so einfach geschildert wird, dass einem das Grauen erst so richtig bewusst wird. Und Sie beschreiben ja auch dann die Hintergründe und das Urteil. Und es war ja auch wieder, wo Sie die Kinder begleitet haben, wo Sie den Fall begleitet haben. Und dann merkt man erst, dass in Ihrem Beruf das ja was Langfristiges ist. Nicht Fall wird bekannt, Fall wird verhandelt, Urteil wird verkündet. Sie schreiben drüber, sondern Sie ziehen die Geschichte ewig weiter. Und das ist eigentlich das, was Journalismus ausmacht.
Also Recherche. Das haben Sie ganz richtig zusammengefasst, weil ich lasse nicht das Blut spritzen. Ich habe jetzt schon geschildert, was passiert ist, aber das sind 10%. Und um das geht's mir nicht. Mir geht nicht um die grauenvollen Details, sondern mir geht's darum, warum ist dieses Verbrechen geschehen? Warum konnte es geschehen? Weil die Tünche der Zivilisation an manchen Stellen extrem dünn ist. Das kam dann auch im Prozess zur Sprache. Und ich finde es ebenso interessant zu erklären, warum und was hätte dieses Verbrechen verhindern können. Was sagt es denn aus über unser Zusammenleben?
Über unsere Gesellschaft.
Ja, über unsere Gesellschaft, über unsere Werte und wo diese Werte eben auch zum Bröseln beginnen. Und das ist mir wichtig. Und das Ganze kann man eben nicht erklären, wenn man nur sagt, oh, Anklage und der sozusagen Mord und ganz schrecklich. Und am Schluss hat man dann ein Urteil, ja, Mord mit besonderer Schwere der Schuld, aber keine Sicherungsverwahrung und dann kann man sich noch aufregen. Das erklärt nichts. Alles, was dazwischen passiert ist, an diesen vielen Verhandlungstagen, das ist es. Und da schaut man dann wirklich in die Seele der Menschen. Und vielleicht ein Beispiel noch zum NSU-Prozess, wo ich ja wirklich 438 Tage saß, da fand ich es viel, viel interessanter, Zeugen zuzuhören, als Frau Zschäpe, der Hauptangeklagten.
Die Beate Zschäpe.
Beate Zschäpe, genau. Die mit ihren zwei Männern in den Untergrund ging und später dann ja auch als Mörderin verurteilt worden ist für 10 Morde, wo sie zwar nicht am Tatort dabei war, aber die sie natürlich möglich gemacht hat. Diese Zeugen, die da aufgetreten sind, die fand ich wirklich irritierend. Da war zum Beispiel der Hausmeister aus dem Haus, wo die gewohnt haben. Das ist so ein Mann mit breitem Gang und breitem Kreuz und einen, den man sich herbeiwünscht, wenn man einen Wasserrohrbruch hat. Und eine Stimme tief wie so ein Seemann. Und der sagte dann, ja, also er saß mit der Diddlmaus, nannte er sie, Diddlmaus.
Also die Comicfigur.
Ja, und sie wurde er gefragt, ja, sie hieß ja Dinelt, hat sie sich als falschen Namen gegeben und sie ist doch eine Maus. Ja, also mit der Diddlmaus saß er dann im Keller und hat Prosecco getrunken. Dann wurde er gefragt, gab es da eine Wanddekoration? Ja, da stand das Hitlerbild von meinem Nachbarn. Hat es damit eine Bewandtnis? Nein, das ist nur ein Erinnerungsstück. Und so ging es immer weiter. Der hat auch so einen Kübelwagen mit eisernem Kreuz drauf gefahren. Das ist einfach nur ein gutes Auto und das eiserne Kreuz ist ja auch ein Hoheitszeichen der Bundesrepublik. Und dann wurde er gefragt, und in Ihrem Keller hängt auch eine Tasche mit einem Hakenkreuz drauf. Nee, die hängt nicht im Keller, sondern oben im Flur in der Wohnung. Und die Tasche ist noch ganz neu. Also es war so irre, dass der mit jedem einzelnen Satz eigentlich klar gemacht hat, dass er ein in der Wolle gefärbter Rechtsradikaler ist, aber überhaupt gar nichts dabei findet.
Am Abgrund, so heißt Ihr Buch, aber das ist jetzt nicht so, dass Sie blutrünstig schreiben, sondern einfach politische Prozesse, auch Mordprozesse, verschiedene Prozesse begleitet haben in all den Jahren als Gerichtsreporterin und einige der spektakulärsten Fälle aufschreiben. Sie haben ja gerade eben, wenn der Musik sagt, viele Leute fragen Sie, ob Sie noch Krimis anschauen, weil ich habe das Gefühl, wenn man fernsieht, dann ist es viel blutrünstiger und die Wirklichkeit ist eigentlich viel grausamer. Gerade wenn man so erzählt wie Sie, das ist natürlich, hat ja mit Kriminalfällen eigentlich nichts zu tun, sondern mit Verbrechen. Was ist der Unterschied?
Also die erste Frage, nein, ich lese keine Krimis mehr. Meine Krimis spielen tagsüber und ich glaube, dass das Maß an Verbrechen, das ich erlebt habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass das voll ist. Also ich brauche da nicht noch zusätzlich was dazu. Die andere Sache, das sind halt alles ganz echte Fälle. Und deswegen nehme ich das ernst. Und ich kann jetzt nicht so sagen, ich lasse nicht das Blut spritzen. Also das ist bei mir wirklich sehr reduziert. Da braucht auch keiner Angst haben, dass er sozusagen dieses Buch liest und sich dann gruselt. Nein, schaut vielleicht etwas nüchterner auf unsere Gesellschaft und sieht schon auch, wo Gefahren lauern könnten. Und das ist ja auch ein Buch, das zeigt, wie die Gesellschaft sich radikalisiert hat in den letzten 20, 25 Jahren. Und wenn Sie mich nach einer Geschichte fragen, die dafür auch steht, dann ist es eine aus Bayern. Nämlich.
Bin ich gespannt, weil ich habe das Buch ja gelesen und habe alle unterschiedlichen Fälle. Welcher war der bayerische Fall?
Der aus Hutterm in Niederbayern.
Ja.
Da ging es um eine Serie von Sprengstoffattentaten.
Auf Politiker.
Ja, auf Politiker und ihre Sekretärinnen. Denn diese Briefe wurden mit echten Sprengstoff immer in Briefen verschickt und kamen dann zum Beispiel beim Landrat von Passau oder bei der Bundestagsabgeordneten in Deckendorf an. Und wer macht das auf? Natürlich die Sekretärin. Und dann ist es zum Teil explodiert und hat der Frau so die Haare versengt. Und wenn es weniger Glück gehabt hätte, dann hätte es ihr das Gesicht versenkt. Und wer weiß, was mit den Augen passiert wäre. Auf jeden Fall war das am Anfang, haben die das gar nicht so ernst genommen. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, aber da werden echte Sprengstoffe durch die Republik geschickt. Per Post. An wen schickt ihr das noch? Und die Frage natürlich, wird das so hingenommen, dass Politiker mit Sprengstoff bedroht werden? Und das fand ich so spannend, weil dann war ich im Landratsamt Passau und habe mir gefragt bei den Opfern, wie das denn bei denen so ankommt. Weil es gibt ja so diesen berühmten Stammtischspruch, naja, haut's alle auf einen Sack, es trifft keinen Falschen. Und so, und Politiker gelten ja immer so als die, ja, mit denen man alles machen kann, beleidigen und beschimpfen. Und warum dann nicht auch einen Brief mit Sprengstoff schicken? Und dann habe ich da mit den Leuten geredet. Und die sagten, wissen Sie, wir haben ja am Anfang gedacht, sollen wir überhaupt die Polizei rufen? Macht man uns da nicht lächerlich, ja, wenn dann so Sprengstoff rausrieselt? Aber das war halt echt. Und dann kamen die Anrufe. Ein Anruf von einer Frau, einer Wirtin, die nicht nur mehr Stühle auf den Gehsteig stellen durfte. Euch geschieht's ganz recht, dass euch da mit die Sprengstoffbriefe tritzen. Ihr habt es nicht anders verdient. Solche Briefe, also solche Anrufe kamen dann, solche Reaktionen. Und so, euch wünsche ich das. Da muss mal einer richtig explodieren.
Nach einem potenziellen Mordanschlag.
Nach einem potenziellen Mordanschlag, ja. Und das hat die Menschen da wirklich, wirklich verstört. Weil einer sagte zu mir, ey, mir dann doch den ganzen Tag nichts anderes, als hier so im Dienst der Gemeinschaft stehe. Also wir versuchen einfach ordentlich zu arbeiten. Mhm. Und dann wünschen sie unseren Tod. Sind wir wirklich so furchtbar? Und dann bin ich da nach Hutterm gefahren, wo es eine riesige DNA-Massengentest gegeben hat, weil man das so ein bisschen eingegrenzt hat. Und es gab so Spuren bei dem Einbruch, die man auch an diesen Briefen gefunden hat. Und dann hat man gesagt, ja, also wir machen jetzt um Hutterm rum, das ist ein kleiner Ort, 20 Kilometer hinter Passau. Und ich habe den gekannt, weil ich in Passau zur Schule gegangen bin und meine Freundin kam aus Hutterm. Also haben wir gedacht, da kenne ich mich aus, da fahre ich hin, da gehe ich an den Stammtisch und rede mit den Leuten. Und es war dann auch genauso. Und dann haben wir gesagt, ja, also das ist doch alles übertrieben. Sogar der Pfarrer muss zum Gentest. Und also die sollen sich mal nicht so aufregen. Immer wenn es um Politiker geht, dann wird da das ganz große Besteck aufgefahren. Und ich habe mir gedacht, ja, weil es sind halt Bombenanschläge. Und was passiert denn eigentlich, wenn so ein Bombenanschlag mal wirklich was macht? Also nicht nur sozusagen die Haut und die Haare versengt, sondern wirklich was. Und dann haben sie gesagt, ah ja, das stimmt schon. Wenn jetzt meine Tochter da im Vorzimmer sitzen darf, da könnte wirklich was passieren. Und verheiratet sie auch noch nicht. Also, das war schon ein Risiko. Und da haben wir gedacht, ey, Leute, das ist wirklich gefährlich. Und nur weil es sozusagen in der Heimat passiert, ist nicht weniger gefährlich. Mhm. Ja. Und das war so irre, weil da habe ich dann auch was erlebt, was man als Journalistin ganz selten hat, nämlich, dass man genau im richtigen Moment da ist. Und genau im richtigen Moment dann auch die Geschichte erscheint, die man geschrieben hat. Die ist am Freitag erschienen, als der Massengentest losging. Und am Samstag ist auf einer Wiese in der Nähe von Hutterm eine Bombe hochgegangen. Und man fand einen jungen Mann, der tot war. Der hat diese Bombe gezündet an seinem Körper. Und es war der junge Bub von den ganz abseits lebenden Bauern, dessen Mutter gestorben war vor einigen Jahren, der ganz allein war, der keinen Anschluss hatte. Und wo man festgestellt hat, ja, der hat die Bombenbriefe geschrieben. Und da stelle ich natürlich jetzt zwei Fragen. Was war das alles? War das wirklich politisch? Hat der nur das eingesogen, was an die Stammtische halt geredet worden ist, sodass man die Politiker ja, um die es nicht schaut? Oder war das auch ein Hilfeschrei von jemandem, der ganz allein war und der keine Hilfe gekriegt hat? Und für mich war es natürlich ein bisschen unheimlich. Ich schreibe die Geschichte am Freitag und am Samstag ist der Fall gelöst. Wenn auch sehr
tragisch.
Tragisch.
Aber das ist ja wieder das, wo wir vorhin schon drüber geredet haben, das ist auch so ein Versagen der Gesellschaft, dass man nicht zusammenhält und sagt, das kann nicht sein und wer könnte dahinter stecken oder dass ein junger Mensch einsam ist und dann krude Verschwörungstheorien hat oder Pläne schmiedet oder dass einfach alles unter den Teppich gekehrt wird, was nicht so läuft, wie es sein soll, wie es den Anschein haben soll.
Ja, und das ist eigentlich etwas, was ich aus dieser jahrelangen Arbeit am Abgrund gelernt habe, dass man viel mehr zusammenhalten muss, dass man sich viel mehr umeinander kümmern muss, dass man nicht alles einfach laufen lassen darf. In Potsdam da in Brandenburg in dem Dorf, da haben sie alle gesagt, naja, also ich lasse dann meine Jalousien runter und
dann passiert's nicht.
Dann passiert mir nichts und was draußen passiert, ist mir egal. Und das ist so eine Haltung, die spüre ich manchmal schon auch in anderen Landesteilen, auch bei uns, wo man dann sagt, naja, also Hauptsache bei mir ist alles okay, in meinem kleinen Garten und draußen tobt das Verbrechen. Und damit werde ich ja noch bestärkt, wenn ich mir jeden Abend ein Krimi anschaue.
Daheim im wohligen Wohnzimmer.
Ja, und ich sag mal, das ist ein wohliger Grusel. Ich gönn's den Leuten ja. Draußen ist aber schon das echte Verbrechen und wir haben alle schon auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung, dass wir uns um die Menschen kümmern, wo wir merken, da driftet jemand ab, da wird jemand komisch und da ist jemand einsam. Weil eine Gesellschaft wird nie ohne Verbrechen sein, aber ganz häufig kann man frühzeitig erkennen, dass was falsch läuft.
Ein großer und wichtiger Appell, und das kommt auch in Ihrem Buch durch. Das ist so ein Spiegel der Gesellschaft, was falsch läuft. Und es hat nichts mit dem Grusel von Krimis zu tun, sondern wie Einzelgänger sich abschotten und sich in einer dann wirklich Verrückten, deren Welt ist nicht mehr so, wie man meint, das, was Normalität bedeutet, in einer verrückten Welt sind und dann auch schlimme Dinge tun, die für alle anderen grauenvolle Konsequenzen haben könnten. Wann war Ihnen eigentlich klar, dass Sie dann von der Politik wechseln in die Gerichtsreportagen? Es ist ja eher etwas, was mit Justiz zu tun hat und nicht mit dem, was Sie gerade geschildert haben. Sie sind ja nicht am Tatort, was man in den Krimis alle sieht und sagen, das könnte sein, das ist der Verdächtige, sondern Sie erzählen dann die Geschichten hinter den Fällen. Und das ist auch, wenn ich Ihre Storys in der Süddeutschen Zeitung, bei der Sie arbeiten, gelesen habe, das ist eigentlich das, was einen viel mehr anrührt, weil man nicht von einem Fall hört, sondern von den Geschichten, die dahinter sind. Und die sind eigentlich, das sind Menschen, Menschen, die Menschen was antun, Menschen, die sich als etwas entpuppen, womit man nie gerechnet hat. Das ist das, was Sie wahrscheinlich so fasziniert hat.
Ich habe sehr gerne über Politik geschrieben. Ich war ja auch lang in Berlin und ich war für innere Sicherheit zuständig. Ich fand es richtig spannend, in den Hintergrundkreisen zu sitzen, so mit BND, mit Innenministerium, Verfassungsschutz. Da haben wir auch immer viel geredet, auch über eine Mordserie, die damals tobte, so in den Nullerjahren. Das waren die Ceska-Morde. Und die Ceska-Morde wurden ganz bald Dönermorde genannt. Ein Wort, das im Nachhinein unglaublich zynisch ist.
Und beleidigend.
Und beleidigend, weil Dönermorde wurde deswegen gesagt, weil es sich ganz häufig um migrantische Kleinunternehmer gehandelt hat. Also jemand, ein Schneider in Nürnberg, ein Blumenhändler in Nürnberg, einen kleinen Ladenbesitzer in München, einen Dönerverkäufer in Rostock. Lauter fleißige Menschen, aber man nannte es die Dönermorde. Später, sehr viel später, erfuhr man, dass es das Werk einer rechtsradikalen Gruppe war, die genau das auslösen wollte, nämlich alle anderen verstehen nicht, was da passiert, aber die Migranten im Land spüren genau, was da passiert, nämlich dass ihnen Angst eingejagt werden soll, dass sie aus diesem Land vertrieben werden sollen. Und das war genau das, was der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, Beate Zschäpe und ihre Männer Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die das wollten. 10 Morde, 9 an diesen kleinen Gewerbetreibenden, einer an einer Polizistin, dazu 15 Raubüberfälle und 3 Sprengstoffanschläge. Und das war für mich eigentlich so der Übergang. Erst habe ich immer in Berlin, in diesen Hintergrundkreisen zur inneren Sicherheit gefragt, gibt es eine braune RAF? Und dann hieß es immer, na, die Rechten, die sind nicht gescheit genug und die haben keinen Anführer. Und wenn da was wäre, dann wüssten wir das. Wir haben ja unsere Leute da überall eingeschleust. Nichts wussten sie. Es gab zwar ganz, ganz viele eingeschleuste V-Leute, 41 rund um den NSU, aber die haben nichts gesagt. Oder sie haben nur das Falsche gesagt. Und diese Mörderbande konnte von 2000 bis 2007 ungehindert morden und hat sich erst 2011 selbst enttarnt. Mit einem ganz schrecklichen, zynischen Video, das sie verschickt haben und wo sie dann wirklich die Bilder von den Opfern im Sterben geknipst hatten und da hineinmontiert haben und reingeschrieben haben, jetzt seht ihr, wie wichtig uns der Erhalt der deutschen Nation ist. Und das war für mich dann der erste ganz große Prozess, 5 Jahre NSU-Prozess. Und da war eigentlich sozusagen diese Verbindung zwischen der Politik, die ich vorher betreut habe, und das, wie der Rechtsstaat damit umgeht, wenn sowas passiert, die war dann eigentlich ganz organisch geschlossen.
Das ist wirklich bedrückend, wie Sie das auch so schildern. Es ist ja aber auch ein Zeichen des guten Journalismus, wenn man einfach den Sachen nachgeht. Im Aktuellen sagt man schnell, da erledige ich das und dann kommt es gleich in den Nachrichten und dann ist es abgeschlossen. Es ist ja nie klar bei solchen Gerichtsprozessen, durch die aufwendige Recherche, wie lange es geht, wie lange es dauert, wie es weitergeht oder ob es eine Spur ist, wo man sich getäuscht hat. Aber manchmal ist es wahrscheinlich auch so ein Instinkt, dass man sagt, da stimmt was nicht. Es ist ja auch berufsbedingt, dass sie sich auch manchmal sicher auch täuschen und sagen, ach, das ist ein ganz klassischer Fall gewesen von Erpressung oder traurigerweise auch Vergewaltigung und solchen Dingen. Aber wenn dann was ganz anderes dahinter steckt, da muss man doch ein ganz schönes Gespür dafür haben.
Ja, man muss vor allem wissen, zu welchen Prozessen man fährt. Mhm. Weil ich bin ja immer in der ganzen Republik tätig und manchmal ist es so, dass man denkt, ach, das könnte ein richtig spannender Prozess werden. Oder man denkt sich, ja, okay, Oldenburg, da hat ein Krankenpfleger, ist angeklagt wegen versuchten Mordes. Soll man da hinfahren? Und dann war eine Volontärin dort und die sagte, das schaut jetzt irgendwie ganz komisch aus. Der sagt gerade, er hätte mehr ermordet. Sag ich, mehr? Wie viel mehr? Ja, 5. Sag ich, was? 5 Morde im Krankenhaus? Ja, da fahre ich hin. Dann bin ich da sofort hingefahren, einmal quer durch die Republik, 10 Stunden, bis man dort ist, von München nach Oldenburg. Und dann sitze ich da drin in diesem Prozess. Und dann geht das immer weiter. Und dann kommt ein Knastkumpel von diesem Angeklagten, der schon 5 Morde angedeutet hat. Und er sagt, der Knastkumpel, also zu mir hat er gesagt, nach dem 30. hat er aufgehört zu zählen. 30 Morde? Ich hatte den richtigen Riecher. Ich blieb dort. Ich bin immer wieder nach Oldenburg gefahren und hatte dann die größte Mordserie in einem Krankenhaus, seit man überhaupt denken kann in Deutschland. Am Schluss wurde dieser Mann wegen 87 nachgewiesenen Morden im Krankenbett verurteilt. Und die Polizei geht davon aus, dass es mindestens 200 waren. Aber da können sie es nicht mehr nachweisen, weil die Leichen eingeäschert worden sind.
Sie waren ja dann auch beim Gerichtsprozess. Wie hat sich der dann geäußert?
Ein ganz eigenartiger Mensch. Der saß da so feist und freundlich lächelnd und sagte, ja, hat er alles gemacht. Und er hat dann auch erzählt, wie er da sozusagen am Anfang hat er es noch so vorsichtig gemacht, da ist er in der Nacht ans Bett geschlichen und hat halt den Leuten was gespritzt. Und zwar, er wollte sie nicht unbedingt töten, sondern er wollte sie wiederbeleben. Er wollte sie erfolgreich wiederbeleben und dann als Held dastehen. Mhm. Und das ist ihm ja auch geglückt. Er galt als der Typ, der das am besten kann, der immer toll wiederbelebt. Und seine Kolleginnen haben ihm sogar zum Geburtstag so eine Kette aus Spritzenkanülen geschenkt, weil er doch also immer dann das Richtige spritzt und dann das genau richtig macht.
Aber ist da auch niemand misstrauisch geworden?
Doch. Und das ist das eigentlich Fatale. Es gab über diesen Menschen sogar Witze, makabre Witze. Da hieß es dann immer, der Nils, Nils Högel heißt er, der Nils und sein schwarzer Schatten. Oder immer wenn der Nils im Dienst ist, passieren die irrsten Sachen. Es gab das schwarze Wochenende, wo einer nach dem anderen reanimierungspflichtig geworden ist. Die konnten, wir haben nicht mehr wissen, wo sie noch anfassen sollen. Und es gab auch Verdacht, der sich auf ihn gerichtet hat. Aber dann hat man ihn einfach nur in eine andere Abteilung versetzt, weggelobt. Und dann, als es da auch weiterging, hat man gesagt, nee, das ist uns jetzt doch irgendwie zu unheimlich mit dem. Wir geben ihm ein gutes Zeugnis und er soll sich woanders bewerben. Dann ist er von Oldenburg nach Detmold gegangen, ein paar Kilometer weiter. Und dort hat er am zweiten Tag wieder angefangen zu töten.
Ich bin fassungslos. Sie machen sich aber bei der Recherche auch nicht gerade beliebt. Weil da muss man ja dann mit den Leuten reden, die Sie fragen, habt ihr das nicht gemerkt? Haben Sie nicht zugesehen? Sie stehen sicher auch oft vor verschlossenen Türen, wo jemand sagt, ich möchte darüber nicht reden.
Ja, die verschlossenen Türen kenne ich gut. Mhm. Auch die Beschwerdebriefe. Also was diese Frau Ramelsberger schon wieder alles will und was die sich alles für Überlegungen macht. Und gerade auch, also in Oldenburg waren ja dann später auch Ärzte und Schwestern und Pflegepersonal angeklagt, weil sie eben diesen Verdacht hatten. Und eben nicht die Polizei informierten, sondern auf den Ruf des Krankenhauses bedacht waren. Und da muss ich sagen, da waren zwei Reporter vor Ort, die das von Anfang an bis zum Schluss begleitet haben. Die waren diejenigen, die das wirklich da in die Wunde hineingefasst haben und echt den Puls gefühlt haben. Und die haben eine großartige Arbeit geleistet. Wir haben das sozusagen bundesweit öffentlich gemacht. Aber die haben vor Ort die ganz, ganz schwere Arbeit gemacht und hatten natürlich mit Anfeindungen zu kämpfen.
Da stößt man auch auf viele Widerstände. Und so. Das ist natürlich für einen Lokalreporter auch nicht einfach, am Ort unbequem zu sein.
Deswegen habe ich vor den Kollegen auch ganz, ganz großen Respekt. Nicht nur dort, sondern auch gerade da, wo es auch um rechtsradikale Taten geht, wo es um Prozesse geht gegen Neonazis. Immer wieder erlebt, dass dann die Kollegen vor Ort bedroht werden, dass ihnen Leute auflauern. Man muss da wirklich auch mit Leidenschaft seine Arbeit machen, um das alles durchzuhalten. Aber wenn es die nicht gäbe, vor Ort, dann wäre unsere Demokratie sehr, sehr viel ärmer.
Können Sie manchmal eigentlich noch an das gute Menschen glauben, wenn Sie sich immer mit solchen Abgründen beschäftigen? So heißt ja auch Ihr Buch Am Abgrund, Annette Ramelsberger.
Ach doch, ich erlebe ja immer wieder Menschen, die mit großem Mut oder einfach nur mit Zivilcourage für das eintreten, was richtig ist und was wir auch als unsere Werte hier in der Demokratie verteidigen müssen. Und ich muss sagen, ich habe ja auch Menschen kennengelernt, die wirklich unter größten persönlichen Opfern mutig geblieben sind, ihr Rückgrat gezeigt haben. Ich hatte das große Glück, dass ich Freya von Moltke noch kennenlernen durfte. Das ist die Witwe eines Widerstandskämpfers aus dem Zweiten Weltkrieg, Helmut James Graf von Moltke. Und ihr wurde der Mann genommen, im Winter 45 noch. Und sie ist eingetreten für diese Werte, für die sie standen, nämlich die haben ja nichts getan, als zu denken. Sie haben sich Überlegungen gemacht, wie ein Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beschaffen sein könnte, welche rechtlichen Grundlagen man braucht, welche Werte unbedingt in die Verfassung kommen müssten, wie man zusammenlebt. Und für dieses Denken wurden sie ermordet. Und Freya von Moltke hat...
Ihr Mann wurde, glaube ich, nur kurz vor Kriegsende hingerichtet.
Ganz kurz davor. Und sie hat immer noch gehofft, dass die Engländer vorrücken und dass sie vielleicht doch noch die Chance haben, zusammenzukommen. Es hat nicht mehr geklappt und er wurde dann hingerichtet und seine Asche auf den Rieselfeldern von Berlin verteilt, also als Dünger. Und sie hat über 1000 Briefe von ihm bekommen aus der Haft.
Die haben Sie auch lesen dürfen.
Ja, und das war ganz toll. Sie ist ja ausgewandert nach Amerika, nach Vermont. Und ich habe sie in ihrem Haus besucht, in einem kleinen, kleinen Ort. Und dann sagt sie, kommen Sie mit. Ich war 3 Tage dort. Wir haben uns 3 Tage intensiv unterhalten. Und dann hat sie mich in ihr Schlafzimmer geführt und hat einen großen Kasten aufgemacht, wo diese Briefe drin waren. In winzig kleiner, gestochen scharfer Schrift. Man konnte sie kaum lesen. Sie konnte sie alle lesen und sie war da schon über 90. Und dann sagt sie, wir waren uns so innig verbunden. Er wusste, was ich weiß. Ich wusste, was er weiß. Und die Frau hat gesagt, wir hatten damals ein so hohes moralisches Niveau. Mhm. Wir wussten, für was wir eintreten. Wir wussten, was wir riskierten. Dieses Niveau haben wir nie wieder erreicht später. Aber sie hätte es nie anders gemacht. Und diese Frau, die war einfach eindrucksvoll. Wirklich eindrucksvoll. Und die hatte Mut.
Und auch ist heute noch ein Vorbild für das, was Sie, an das Sie appellieren, an Demokratie zu erhalten, Gemeinschaft, Zivilcourage, kluges Denken, kluges Handeln. Über Freya von Moltke haben wir jetzt gerade noch gesprochen, kurz vor den 11 Uhr Nachrichten. Danach würde ich auch gern über die RAF und die Schleierentführung sprechen. Das hat ja uns in unserer Jugend schon begleitet, da waren wir gerade Teenager. Und darüber unterhalte ich mich jetzt gleich mit Annette Rammelsberger.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Mein Gast heute ist Annette Rammelsberger, Gerichtsreporterin von der Süddeutschen Zeitung und Autorin und Podcasterin. Am Abgrund heißt ihr aktuelles Buch, Reportagen aus den Gerichtssälen dieser Republik. Als Gerichtsreporterin sitzt Annette Rammelsberger gerne in der ersten Reihe, um alles mitzubekommen, was sich im Gerichtssaal abspielt. Vor Gericht stehen Mörder, Vergewaltiger, Bombenbauer, Rechtsextremisten und Attentäter. Dass diese Gerichtssäle auch ein Spiegel der Gesellschaft sein können, hat sie uns schon erzählt. Aber sie sucht die Geschichten hinter den Geschichten, die Gründe, die Umstände, die Betroffenen, die Freunde, die Nachbarn. Und das macht das zu einem journalistischen Gesamtkunstwerk, würde ich am liebsten sagen, weil man dann so viel darüber erfährt, wie es überhaupt zu Verbrechen kommen kann und wie es danach, nach der Verurteilung, weitergeht. Wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang, Annette Rammelsberger. Was war denn Ihr, weil Sie ja politische Journalistin geworden sind und auch in Ihrer Arbeit als Gerichtsreporter ja auch viel politische Fälle machen, wo ja auch Verbrechen dabei ist. Was war denn so Ihr erstes politisches Erlebnis in der Jugend? War das dann was Lokalpolitisches oder was Großes?
Also das erste große Verbrechen, das mich beeinflusst hat, das war der Anschlag auf die Olympischen Spiele 1972 in München. Mhm. Da war ich noch ein Kind und ich wusste, dass alle ganz angespannt waren, und aber war ganz sicher, dass es gut ausgehen wird, weil ja alles gut ausgeht.
Und weil man es im Fernsehen gesehen hat, und im Fernsehen ist immer alles gut ausgegangen. Genau, ich kann mich auch erinnern, dass es uns irritiert hat, wir waren ja 12, dass es uns irritiert hat, da ist irgendwas, gerade hat man noch Olympische Spiele dauernd angeschaut und da war was, das kam uns aber eher vor wie ein Krimi, weil man hat Bilder im Fernsehen gesehen, was ja damals erst anfing.
Es hat wirklich erst angefangen und es waren ja auch zum Teil Live-Bilder vom Tatort. Und man konnte sich aber gar nicht vorstellen, dass da wirklich alles ganz schlimm wird. Sondern für mich war es eigentlich klar, es wird gut ausgehen. Und als dann diese Nachricht kam, dass alle tot sind und dass beim Befreiungsversuch in Fürstenfeldbruck wirklich alles schief ging, was schief gehen konnte, da war auch so dieses Vertrauen in die Polizei, in die Sicherheit, das war so erschüttert. Und es war ein großer Dämpfer, also für diese Freude an den Olympischen Spielen, für diese Freude, dass Deutschland mit modernen, offenen Spielen ja wieder auch das auswetzt, was 1936 so schrecklich war, nämlich, dass man auch Olympische Spiele hatte, aber eben in einer Diktatur und allem, was danach kam. Also eigentlich sollte das ja sozusagen ein Aufbruch sein. Ja. Ein Aufbruch sein. Fröhliche, heitere.
Die heiteren, hieß es nicht, die fröhlichen, die heiteren Spiele.
Und das war dann genau das Gegenteil. Und es ging dann schon weiter, weil meine ganze Jugend, vermutlich auch Ihre, Frau Kaiser, war schon auch geprägt von den Anschlägen der RAF, von Entführungen, von dieser angespannten Stimmung, wo das Gefühl einfach stark war, der Staat ist angegriffen.
Die Fahndungsplakate hingen überall von
überall
den Terroristen.
Wurden dann zum Teil auch so durchgestrichen, wenn man jemanden hatte fangen können. Es war wirklich sehr, sehr bedrohlich. Die ganze Situation war bedrohlich und das alles kulminierte dann 1977. Ich habe das persönlich auch die ganze Zeit als eigenartig empfunden. Also ich war ja da eine junge Frau und man ist da mal mit dem VW Käfer über die Grenzen gefahren und ich weiß noch, wir kamen aus Italien zurück und haben so einen kleinen österreichischen Grenzübergang genommen und plötzlich mussten wir aussteigen, mein Freund und ich, ich in der Latzhose, er mit längeren Haaren, und waren von lauter Polizisten mit Maschinengewehren umstellt. Und ich habe das erst gar nicht ernst genommen. Und das war aber sehr ernst und man sollte da bitte auch gar keine Witze machen, weil wir haben ins Raster gepasst, in das berühmte Raster der Rasterfahndung. Sozusagen Latzhosenträgerinnen, junge Männer, Langhaarer, genau, und kommen auch noch ganz verdächtig über einen kleinen Grenzübergang. Also man hat bei uns nichts gefunden, aber es war vollkommen klar, in welcher Situation wir da waren, nämlich Verdächtige. Und wenn wir was Falsches gemacht hätten, hätten wir halt auch nicht gewusst, was dann passiert. Also in diese Situation hinein kam dann eine Meldung, 5. September 1977, dass der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer entführt worden ist. Und zwar nicht nur entführt, sondern sein Wagen mit seinem Fahrer und den Polizisten, die ihn begleiteten, hatte Personenschutz, ist überfallen worden. Es lagen 4 Tote auf der Straße, die Polizisten und der Fahrer. Und der Schleyer selber war entführt. Und das war ein irrer Einschnitt, weil es dann nämlich über Wochen, mehr als 40 Tage, ging es dann darum, lässt sich der Staat erpressen oder nicht. Die Forderung der Entführer war, also der linksradikalen RAF, lasst unsere Gefangenen frei, Andreas Bader, die Frau Enslin, Hans-Martin Raspe. Es waren wirklich Leute, die ja die oberste Garde der RAF, und der Staat wollte sie auf keinen Fall freilassen.
Weil er nicht erpressbar sein wollte. Aber es ging ja um ein Menschenleben. Und später ging es ja noch um mehrere Menschenleben.
Es ging um das Menschenleben von Schleyer. Und es war so, dass dann ja auch Tonbänder kamen. Die RAF hatte ihn gezwungen, in ihrer Geiselhaft Tonbänder zu besprechen. Und die kamen und haben eine wahnsinnige Wirkung entfaltet. Ich lese mal eines vor. Ich habe nie um mein Leben gewinselt. Ich habe immer die Entscheidung der Bundesregierung, wie ich ausdrücklich schriftlich mitgeteilt habe, anerkannt. Was sich aber seit Tagen abspielt, ist Menschenquälerei ohne Sinn. Es sei denn, man versucht mit naiven Tricks meine Entführer zu fangen. Das wäre zugleich mein sicherer Tod. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man zwar die offizielle Ablehnung der Forderungen scheut, aber Vorbereitungen trifft, um mich still um die Ecke zu bringen, dass man dann vielleicht als technische Panne ausgeben könnte. Da spricht ein zutiefst verzweifelter Mann. Man weiß ja, dass er in einer Art Wandschrank gefangen gehalten worden ist, wo er nur rauskommen konnte, wenn er diese Tonbänder aufgenommen hat. Die Entführer haben ihn ohne Anzug gezeigt, nur noch mit einem weißen
Rippenhemd,
ja, also vollkommen fertig. Sie haben ihn richtig vorgeführt, auch entwürdigt. Und dieser Mann hat halt gewartet und Andere Männer warteten allerdings auch. Und mit denen habe ich mich dann unterhalten. 20 Jahre nach dieser Zeit, 20 Jahre nachdem die im Krisenstab zusammengesessen sind und entschieden haben, was tun wir und was tun wir nicht.
Nicht. Und warum haben Sie den Fall dann nochmal aufgenommen? Sie waren ja damals noch nicht Journalistin, Sie waren ja gerade Abiturientin oder haben überhaupt noch ganz andere Berufsziele gehabt. Was hat Sie daran so fasziniert, weil das das erste politische Erlebnis war?
Ich fand diese Zeit unglaublich prägend. Mhm. Ich fand die RAF, das war wirklich die politische Sozialisation in meiner Jugend. Und zwar nicht so, dass ich mich denen verbunden gefühlt hätte, sondern das war schon eine Bedrohung. Ich habe die als Bedrohung empfunden. Ich habe gleichzeitig so diese Vorstellungen einer gerechteren Gesellschaft, einer herrschaftsfreien Gesellschaft gegen den Imperialismus, wie es so schön heißt. Ich konnte das schon nachvollziehen. Das ist ja eigentlich auch das, was man sich wünscht, eine gerechte Gesellschaft. Aber die Mittel waren verbrecherisch und die habe ich abgelehnt. Und ich fand damals, ja, der Staat darf nicht nachgeben. Aber was das bedeutet hat, das habe ich schon auch gesehen. Aber erst sehr viel später verstanden, wie diese Familie darunter gelitten hat. Familie Schleyer hat ja jeden Tag gehofft, dass die Bundesregierung die Gefangenen der RAF freilässt, dass sie sie ausfliegen lässt, irgendwo in ein Palästinenserlager. Aber Helmut Schmidt, damals Kanzler, und der Krisenstab haben es nicht getan, obwohl die Briefe immer drängender wurden.
Beeindruckende Briefe und Videobotschaften hat Hans-Martin Schleyer in seiner Gefangenschaft bedroht von den Terroristen geschrieben und eigentlich nicht gebeten, aber appelliert an die Politiker, etwas zu unternehmen. Auch seine Familie hat gehofft, dass im Austausch mit den Terroristen sein Leben gerettet werden kann, was leider so nicht passiert ist. Sie haben vorhin schon einen dieser Briefe vorgelesen oder eine Abschrift von dem Videoaufruf und jetzt wollten Sie gerne uns noch einen zweiten vorlesen.
Ja, weil ich diesen O-Ton so wichtig und so berührend auch finde, weil er einen direkt hineinführt in diese Zeit. Es ist jetzt ein Ausschnitt aus Schleyers Brief an seinen Sohn vom 8. September 1977. Man kann dieses Spiel um Zeitgewinn nicht weitertreiben, weil es auch für meine Entführer Zwänge gibt, deren erstes Opfer ich bin. Ich drehe mit Sicherheit nicht durch. Bleibt ihr gesund und optimistisch. Ich war schon oft in schwierigen Lagen und es ist immer wieder gut gegangen. Viele Bussi an Mutti, euch alle und die Freunde. Hoffentlich auf bald. Dein Vati.
Auch er hat noch gehofft.
Ja, er hat gehofft bis zum Schluss, aber diese Hoffnung ist auf eine ganz starke Probe gestellt worden, weil dann auch ein Flugzeug entführt worden ist, die Landshut, auf dem Flug von Mallorca zurück. Und dieses Flugzeug mit deutschen Urlaubern wurde als Faustpfand gehalten, um den Forderungen der RAF Nachdruck zu verleihen. Und dann saß da dieser Krisenstab und hatte nicht nur Schleyer zu suchen und zu beraten, ob man Bader, Enslin, Raspe freilässt oder ob, was man mit diesem Flugzeug macht. Was man mit diesem Flugzeug macht, mit Dutzenden von
Geiseln. Bei Hitze, bei Angst.
Ja, und es war ja ein Irrflug. Mhm. Die sind ja von einem Flughafen zum nächsten geflogen. Und irgendwann kamen sie dann nach Mogadischu.
Den Namen hat man vorher alle noch nie gehört.
Noch nie gehört, man wusste auch nicht, wo es ist. Dann wusste man, da hat man gute Beziehungen hin. Und da hat ja damals Ben Wischniewski, Kanzleramtsminister, hat gesagt, ich fliege dahin und ich werde mit denen checken, dass wir versuchen, dort dieses Flugzeug zu befreien. Mit der berühmten GSG 9, die man damals auch noch nicht kannte. Mhm. Und es ist ihnen wirklich gelungen, diese Leute rauszuholen. Ohne einen einzigen Toten.
Leider ist der Pilot zuvor hingerichtet worden.
Der ist bereits zuvor hingerichtet worden. Ein ganz mutiger Mann,
Jürgen Schumann,
der dann auch versucht hat, Informationen rauszuschmuggeln über die Zahl der der Entführer. Und den sie dann, als er zu lange draußen war, um das Flugzeug zu inspizieren, mitten im Gang erschossen haben, vor den Augen der anderen Passagiere und dann aus der Luke geschmissen haben. Also ein menschenverachtendes, verbrecherisches Geschehen. Und natürlich für die ganzen Menschen, die da drin saßen, eine totale dramatische Situation. Die waren ja auch schon übergossen worden mit dem ganzen Alkohol aus der Bordbar. Und die Entführer sagten, wenn hier irgendwas passiert, zünden wir euch an. Und dann kam die GSG 9. Schrie Köpfe runter, auf Deutsch, warf Blendgranaten und erledigte die Entführer bis auf eine, gegen die später dann ein Prozess geführt wurde.
Danach wurde leider Hans-Martin Schleyer ermordet, gefunden, auch sehr, in einer sehr demütigen Situation.
Im Kofferraum eines Autos, von hinten mit einem Genickschuss ermordet. Genauso wie es vorhergesagt hat, dass er das erste Opfer sein wird. Was mich an dieser ganzen Sache so...
Wollte ich gerade fragen, dass Sie viele Jahre, Jahrzehnte später den Fall nochmal aufgerollt haben.
Weil es mich so interessiert, wie Menschen in Extremsituationen ticken, wie Entscheidungen zustande kommen, wie man entscheidet und warum und wie man mit diesen Entscheidungen lebt. Und ich habe damals versucht, 20 Jahre später, mit diesen Menschen zu sprechen, die damals im Krisenstab in Bonn saßen. Abgeschottet von außen, 40 Leute von Franz Josef Strauß bis Helmut Schmidt. Und ich habe als erstes mit Hans-Jochen Vogel geredet, damals Justizminister. Später dann in allen Ehren ergrauter, großer Politiker. Und er hat mich empfangen. Mit schwarzem Anzug, schwarzer Weste, weißem Hemd. Und er war bestens vorbereitet. Und er sagte, das ist mir ein so wichtiges Thema, weil ich es immer noch vor Augen habe, so wie damals. Die Familie von Schleyer hatte ja versucht, beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Verfügung zu kriegen und zu sagen, ihr müsst die Bundesregierung verpflichten, diese Leute, diese RAF-Gefangenen auszuliefern, damit ein Menschenleben gerettet wird. Nämlich das von Schleyer. Und der Justizminister der Bundesrepublik Deutschland war der Antragsgegner. Er hat alle Argumente gesagt, warum das nicht sein darf, dass sich der Staat nicht erpressbar machen darf, dass es nicht möglich ist, dass eine Familie das fordert. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht im Sinne der Bundesrepublik entschieden, gegen die Familie. Und Vogel war ein so geradliniger, so aufrechter und zivilcouragierter Mensch, der sagte, ich bin zur Familie gefahren, sie sollten es von mir erfahren. Und hat mir dann erzählt, wie er da ankam bei der Familie und wie eine junge Frau, das war die Verlobte von einem der Söhne, ihn angegangen hat in ihrer Empörung, in ihrem Entsetzen, in ihrer Trauer. Und wie die Mutter versteinert war. Und wie er da war und sagte, ich habe diese Familie so gut verstanden. Und dann wurde ja auch kurz darauf der Mann und Vater tot gefunden. Und es gab ein Staatsbegräbnis. Und die Menschen aus diesem Krisenstab waren bei diesem Staatsbegräbnis dabei. Sie saßen direkt hinter der Witwe.
Der Familie.
Und einer von ihnen, er sagte mir dann, ich habe mir so Gedanken gemacht, wir sitzen hier alle, aber was muss sich diese Familie denken? Die können sich doch nur denken, die haben unseren Vater geopfert. Und ja, Schleyer war ein Menschenopfer. Und trotzdem haben diese Menschen im Krisenstab nicht anders handeln können. Man darf denen nicht das Herz absprechen oder Gefühle. Sie waren in dem grauenvollen Zwiespalt. Sozusagen, wollen wir uns erpressbar machen? Ist dann die nächste Entführung in 3 Wochen da? Oder bleiben wir stark, hart, aber auch unerbittlich? Und opfern wir einen von uns? Und das war eine psychologische Gratwanderung, auch in dieser Geschichte, die ich da geschrieben habe. Ich habe mich ja auch mit Fritz Zimmermann, dem damaligen Innenminister, unterhalten. Ich war bei dem im Wohnzimmer noch zu Hause mit lauter Hirschgeweinen an den Wänden. Und er zeigte mir, wie sie dann in den Pausen sozusagen ihre Nervosität abreagiert haben. Und er sagte, Helmut Schmidt war Soldat, er war Soldat im Krieg gewesen. Und sie haben dann versucht sozusagen zu exerzieren, ob sie es noch können. Und lauter Übersprungshandlungen, einfach nur um diese unglaubliche Spannung irgendwie loszuwerden. Und das war so eine intensive Ausnahmesituation, die ich 20 Jahre danach noch bei all diesen Menschen gespürt habe. Und das hat mich fasziniert. Und das ist auch etwas, was ich vor Gericht erlebe. Intensive Ausnahmesituationen, die sich eingraben bei den Menschen und sie formen fürs weitere Leben.
Dann haben Sie aber so einen Zwischenweg gehabt, so eine Art Relais-Funktion, dass Sie das vor 20 Jahren dann noch die Zeitzeugen interviewt haben und nächstes Jahr ist es 50 Jahre her. Das ist ja ein Stück deutscher Geschichte. Also konnten Sie das sozusagen nochmal aufarbeiten, weil jetzt leben die Zeitzeugen ja leider alle nicht mehr.
Ja, fast alle sind tot. Auch Hans-Jürgen Vogel, Helmut Schmidt, viele, mit denen ich geredet habe, sind tot. Ich fand es eigentlich einen ganz guten Zeitpunkt, weil es war lange genug weg, damit man es nicht mehr politisch instrumentalisieren konnte gegen die Politiker, die zum Teil ja auch noch aktiv waren. Es war noch bei keinem Jahrestag, wo dann alle kommen und alles nochmal wissen wollen. Es war in so einer Zwischenzeit. Und da habe ich plötzlich so geöffnete Herzen gefunden, wo ich das Gefühl hatte, dass die auch reden wollen über genau das. Und auch lange genug weg davon, dass es nicht so rüberkommt wie, oh, jetzt wollen sich die reinwaschen und jetzt kommen die großen Entschuldigungsarien. Es ging doch um Schleier, es ging doch um die entführte Landshut. Die sind doch viel wichtiger. Das ist das, was Sie meinten, mit dass ich manchmal die Geschichte hinter der Geschichte finden will. Ja, es gibt immer verschiedenste Opfer. Die direkten, die indirekten und die, die manchmal Täter und Opfer in einer Person sind. Und das finde ich an meinem Beruf so unglaublich faszinierend, dass ich mit allen Schattierungen des Graus zu tun habe und nicht nur mit Schwarz und Weiß.
Auch mit Justizirrtümern oder Leuten, die unschuldig angeklagt und verurteilt worden sind, haben sie sich beschäftigt. Und das ist ja auch etwas, was manchmal durch Zufall rauskommt, durch Zeugen, durch Zivilcourage oder durch Recherche von Gerichtsreportern.
Ich habe einen Fall in Erinnerung, der mich wirklich sehr berührt hat. Da ging es um einen Lehrer in Hessen. Das war jetzt nicht der einfachste Mann, der hat gerne auch in der Freizeit getrunken, dann ist er ein bisschen ausfallend geworden, hat auch schlechte Witze gemacht, also er war nicht der Beliebteste im Kollegium.
Deswegen ist er aber noch lange kein Täter, aber man ist schon eher abgestempelt und das ist was Gefährliches.
Das ist etwas sehr Gefährliches. Das fällt mir immer wieder auf, dass gerade Menschen, die so nicht so die Beliebtesten sind, dass die ganz schnell mal in Verdacht kommen, dass da noch viel mehr sein könnte. Auf jeden Fall ist es so, es ist Sommer, alle Fenster sind offen und eine Lehrerin, die gerade frisch an die Schule gekommen ist, sagt, dieser Mann, Horst Arnold, hat mich in der großen Pause vergewaltigt. In so einem Biologievorbereitungsraum und von hinten. Und dann sei sie runtergelaufen, er hätte den Mund zugehalten, also sie hätte nicht schreien können, irgendwann konnte sie sich befreien und dann sei sie davongelaufen über eine Feuerwehrtreppe durch den ganzen Hof, hätte sich dann im Gebüsch übergeben und hätte dann aber doch weiter ihren Unterricht geführt. So, dieser Mann ist festgenommen worden, er ist verurteilt worden, es gab eine sehr glaubwürdige Opferzeugin, nämlich diese Lehrerin. Und diese Opferzeugin wurde immer von der Frauenbeauftragten der Schule, wurde die zum Gericht gefahren, wurde dort betreut. Wenn sie dann wieder weinend aus dem Gerichtssaal rauslief, hat sich diese Frauenbeauftragte um sie gekümmert, sie getröstet. Also sie hatte wirklich eine ganz gute Umsorgung.
Was eigentlich wie der richtige Weg klingt nach so einem Verbrechen.
Ja, es war alles, fühlte sich alles ganz richtig an. Der Mann hat immer gesagt, er war es nicht und es ist alles ein Schmarrn. Und dann ist er verurteilt worden. Also 5 Jahre. Und in der Haft war es so, dass er sagte, nein, ich nehme keine psychologische Auseinandersetzung an. Ich muss da jetzt hier nicht in die Sexualtäterbetreuung, sondern ich war es nicht. Ich war es einfach nicht. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, also wenn Sie so borniert sind, wenn Sie so überhaupt nicht dazu helfen, dass Sie ein besserer Mensch werden, dann müssen Sie hier bleiben. Sie können nicht nach 2/3 raus, wie das sonst so ist bei Ersttätern, sondern Sie müssen das absitzen bis zum letzten Tag. Und so war das auch. Selbst als sein Vater schwer an Krebs erkrankt ist und immer gesagt hat, komm, gesteh's doch, damit du früher rauskommst. Ich bin schon so krank und ich bräuchte deine Hilfe. Na, sagt er, ich kann nicht. Es ging nicht. So, dann kam er raus.
Nach 5 Jahren, glaube
ich. Nach 5 Jahren, bis zum letzten Tag. Hat keinen Job mehr gekriegt. Natürlich nicht. Wer will denn einen verurteilten Vergewaltiger? Und in Schuldienst schon gleich gar nicht. Hat sich überall beworben. Hat am Schluss von Sozialhilfe gelebt. Musste seine Wohnung verkaufen, die er damals schon angespart hatte. Und dann rief eines Tages ein Anwalt aus Berlin an. Der sagt, ich bin Anwalt aus Berlin und ich glaube, Sie sind unschuldig. Und Horst Arnold zuckte zusammen und begann zu weinen und seine Mutter war total verzweifelt und sagte, was wollen Sie uns denn wieder? Das ist eine Falle. Eine Falle, die wollen uns nur schon wieder reintunken. Dann hat dieser Anwalt nicht locker gelassen und er sagte, Sie werden es nicht glauben, ich komme auf diesen Fall über die Frauenbeauftragte der Schule, wo Horst Arnold gearbeitet hat. Und das ist jetzt das Irre. Diese Frauenbeauftragte hatte sich mit der Lehrerin angefreundet und hatte immer wieder Kontakt mit ihr. Und über all die Jahre, diese 5 Jahre, die Horst Arnold in Haft saß, trafen sie sich. Und die Lehrerin erzählte immer wieder Geschichten, Erzählungen aus ihrem Leben.
Also das Opfer.
Das Opfer. Mhm. Das vermeintliche Opfer erzählte ihrer Freundin Geschichten. Einmal, dass sie unbedingt nach Nordhessen versetzt werden muss, weil ihr Partner, ihr Lebensgefährte, sei bei einem Terrorangriff in den Kopf geschossen worden und sie müsste ihm jetzt wieder Sprechen beibringen. Und also das wäre ganz dringend. Ein paar Monate später trifft man sich wieder, die Frauenbeauftragte und das Opfer. Und wie geht's denn? Wie geht's denn dem Partner? Hat er Fortschritte gemacht? Nein, der ist gestorben. Keine weitere Erklärung. Dann hat sie erfahren, dass auch andere Geschichten nicht stimmen. Und dann hat sie sich Gedanken gemacht. Die Frauenbeauftragte hat gesagt, was ist, wenn diese Geschichte auch nicht stimmt? Und dann hat sie ihren Bruder, den Anwalt in Berlin, dazu gebracht, mal zu recherchieren. Richtig zu ermitteln, was eigentlich in der Vergangenheit von diesem vermeintlichen Opfer der Lehrerin alles passiert ist. Und der Anwalt ackerte sich durch und traf auf frühere Kollegen, auf frühere Direktoren. Und es kam heraus, diese Frau hat, wenn sie keine Lust auf etwas hatte, die irrsten Lügengeschichten erfunden. Einmal sollte sie einen Klassenausflug machen in ein Landschulheim. Sie ruft beim Landschulheim an und sagt, in ihrer Klasse sei der Norovirus ausgebrochen, sie hätten alle jetzt, also könnten gar nichts, sie müssten sich erbrechen, müssten ständig aufs Klo, das ginge nicht. Der Klasse sagt sie, das Landschulheim habe einen Wasserrohrbruch, es steht alles unter Wasser, sie könnten im Moment gar niemanden aufnehmen. Alles dokumentiert. Es sind ständig Geschichten. Einmal, dass sie in einer Schule sagt, sie werde so gemobbt vom Lehrerkollegium, aber das liegt daran, dass die alle in einen Kinderschänderring verwickelt sind und dass nur sie diejenige ist, die das aufgebracht hat. Dann erzählt sie, dass einer von einem Polizist ermordet worden ist und die Frauenbeauftragte kennt aber diesen Polizisten und weiß, der hat sich suizidiert, weil die Ehe auseinandergegangen ist. Es also ist
eine
riesige Geschichte der Lügen.
Und ein Unschuldiger ist hinter Gittern gesessen.
Ja, aber dann kommt jetzt unser Rechtsstaat ins Spiel. Es ist ja nicht so einfach, nur weil man jetzt weiß, dass dieses Opfer, dieses vermeintliche Opfer, eine Lügnerin ist, dass dann sofort ein Mensch freigesprochen wird. Dann muss es ja ein Wiederaufnahmeverfahren geben. Es ist ja alles schon abgesessen. Und dann kommt dieser Anwalt aus Berlin und sagt, das will ich. Ich will, dass dieser Mann rehabilitiert wird. Und es dauert ewig, Jahre, bis überhaupt ein Antrag beschieden ist, bis eine Staatsanwaltschaft sagt, nein, das wollen wir nicht, bis er wieder dagegen Beschwerde einlegt, bis es überhaupt zum Prozess kommt. Und er hat ja dann auch in dem Prozess ein Indiz nach dem anderen zu liefern. Er hat zum Beispiel genau ausgerechnet, wie lang sie denn brauchte von der angeblichen Vergewaltigung im Biologiesaal zurück zu ihrer Klasse. Hat ausgerechnet, dass ja allein das Runterlaufen über die Feuertreppe 2 Minuten dauert, dann die 3 Minuten im Gebüsch, wo sie sich übergeben hat, dann muss sie ja mindestens noch mal kurz in dem Waschbecken, im Waschsaal gegangen sein, um sich frisch zu machen. Und dann hat sie ja äußerlich unbeeinträchtigt einfach ihre Stunde weitergegeben. Das kann nicht hingehauen haben. Er hat sogar die Vergewaltigung, sie sagte ja, sie hätte einen Wickelrock angehabt und die Vergewaltigung sei von hinten erfolgt. Diese Vergewaltigung hat er mit seiner eigenen Frau nachgestellt, der Anwalt. Und er sagte, es ging nicht, weil ich hätte ihr den Mund zuhalten müssen, hätte gleichzeitig den Rock hochschieben müssen. Es ging nicht, rein technisch nicht.
Aber das ist jetzt wirklich wie so ein Fernsehkrimi, wo das dann aufgedeckt wird. Das kommt ja dann erst im Nachhinein. Wo ist dann der Punkt, wo was nicht stimmt? Dass der Anwalt vorher falsch war, die Justiz wird das ja auch nicht so nachrecherchieren, nur in Hollywood-Filmen. Wo ist dann der Punkt? Jetzt im Nachhinein ist ja alles klar. Die Urteilssprechung war so, dass man sagt, da ist jemand vergewaltigt worden, das ist ein Verbrechen. Der Täter wird verurteilt, kommt hinter Gitter, sagt, er sei unschuldig, was ja fast jeder behauptet. Wo ist dann der Punkt, wo was falsch läuft?
Gleich am Anfang, bei den Ermittlungen der Polizei. Die hätten sofort das alles nachverfolgen müssen. Die hätten sozusagen die Äußerungen des Opfers mit den plausiblen Schritten hätten sie überprüfen müssen. Es ist aber nicht nur so, es ist ja eigentlich ein Problem. Normalerweise wird den Opfern ja nicht geglaubt. In diesem Fall wurde dem Nicht-Opfer geglaubt. Das Problem ist, glaube ich, immer bei der Verteidigung. Wenn man einen engagierten Verteidiger hat, dann passieren falsche Verurteilungen viel, viel seltener. Aber in dem Fall war es halt so, da war ein unsympathischer Mensch, da waren uninspirierte Verteidiger, die haben sich keine sonderliche Mühe gemacht. Mein Gott, war halt so. Und es war ein extrem überzeugendes Opfer.
Und wie ist die Geschichte dann ausgegangen?
Er wurde freigesprochen im Nachhinein. Es war ein großer Erfolg. Er hat trotzdem keinen Job bekommen. Das hessische Schulministerium sagte, er soll sich hinten anstellen. Dann hat er sich hinten angestellt. Er ist jeden Tag aufgestanden. Er ist jeden Tag einkaufen gegangen. Er saß auf seinem Fahrrad und hatte sich gerade 2 Flaschen Wasser und eine Banane gekauft. Und dann hat er einen Herzinfarkt erlitten und ist vom Rad gefallen. Dann war er tot. Dieser Mann ist mit Mitte 50 gestorben und man kann eigentlich sagen, an gebrochenem Herzen. Und niemand hat ihm geholfen im Nachhinein, nur dieser Anwalt und die Frauenbeauftragte. Aber niemand fühlte sich dafür zuständig, dass dieser Mann, dass dieses Unrecht, das an diesem Mann begangen worden ist, dass das halbwegs wieder ins Lot kommt. Nicht das Ministerium, nicht die Schule. Und ich war bei der Mutter dann später. Ich
wollte Sie gerade fragen, was Sie da mit dem Fall zu tun gehabt haben. Das hat sich aber viele Jahre gezogen. Sie waren bei der Mutter.
Das fand ich so spannend, weil ich habe mir gedacht, ich will darlegen, was das für diese Familie bedeutet. Und ich habe die Mutter von Horst Arnold besucht. Eine ganz zarte Frau. Wir sind zum Friedhof gegangen. Sie war an meinem Arm, ich habe sie gestützt. Und kaum haben wir den Friedhof betreten, ist sie zusammengebrochen. Ich habe sie gerade noch halten können. Ich war immer noch total fertig. Da lag ihr Mann, da lag ihr Sohn. Und sie sagte, ich bin eine gläubige Frau, aber ich bin nicht mehr zur Kirche gegangen. Ich habe mich nicht mehr rausgetraut. Ich habe gespürt, wie alle mich nur noch anschauen, die Mutter des Vergewaltigers. Sie hat gesagt, lieber Gott, das musst du mir mal erklären, was du uns da auferlegt hast. Und sie sagte, es ist ja schön, dass er freigesprochen worden ist.
Er hat nichts mehr davon
gehabt. Und als sie dann am Grab stand und seine ehemaligen Kollegen zu ihr kamen und sagten, das haben wir uns nie vorstellen können, das haben wir nie geklappt, dann hat sie in sich hinein gesagt, ja, hätte es mal früher gesagt. Genau. Und es war eine solche Verzweiflung in dieser Frau. Und da hat man halt wieder mal gemerkt, es müssten schon eigentlich alle ein bisschen menschlicher, ein bisschen zivilcouragierter sein und Menschen nicht einfach allein lassen in ihrer Not.
Und Menschen nicht vorverurteilen und das, was sie in ihrem Beruf ja auch machen, mit der nötigen Distanz und mit der nötigen Nähe, beide Seiten ausleuchten. Da kommt man, glaube ich, der Wahrheit ein Stückchen näher.
Unbedingt. Und man muss unvoreingenommen sein. Und man muss halt auch sehen, also ich habe zum Beispiel einen Leserbrief gekriegt, warum ich über diesen Mann schreibe, ein Opfer, wodurch so, so viele Frauen vergewaltigt werden und denen wird nicht geglaubt. Ja, das stimmt.
So ist es auch.
Das stimmt, es wird vielen Frauen nicht geglaubt, aber soll man deswegen die Augen verschließen vor einem eindeutigen Justizskandal und vor einem Justizopfer? Nein, darf man nicht. Man muss immer alle Seiten sehen und man darf nicht einfach nur blind in eine Richtung sehen.
Nicht nur als Gerichtsreporterin, sondern auch als Nachbar, als Mensch. Viele Fälle sind in Ihrem Buch zu finden. Es geht auch um Rechtsextremismus und Antisemitismus, um eben Terrorismus. Es ist also ein Spektrum der deutschen Geschichte und viele Fälle, auf jeden Fall die, die Sie in dem Buch abgebildet haben, viele Fälle haben Sie begleitet. Gibt es denn noch einen Fall, jetzt muss man sagen, Sie hüpfen bald in den Ruhestand, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich glaube, das lässt einen nie los, das Verbrechen oder die Ungerechtigkeit, die treibt es ja auch um. Gibt es noch einen Fall, den Sie gerne mitgemacht hätten? Weil es zieht sich ja oft über Jahre.
Also wenn ich jetzt noch die Möglichkeit hätte, dann würde ich mir schon den Fall aus der Justizvollzugsanstalt Dablingen reinziehen. Den würde ich unbedingt beobachten, weil da geht es auch um Verantwortung von Beamten, von der Leiterin der Justizanstalt und ihrer Stellvertreterin. Und dort wurden einfach über Jahre ganz offensichtlich Haftgefangene zu Unrecht nackt und in eiskalte Keller gesperrt. Und das erinnert ja an die schlimmsten vorrechtlichen Zeiten. Sowas geht nicht im Rechtsstaat, nicht in der Demokratie. Und sowas muss geahndet werden. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber diesen Prozess und diese Rechtfertigungen, wie das alles dazu kam, das hätte ich gerne noch gehört.
Sie machen ja weiter. Sie haben ja auch einen Podcast, der heißt, glaube ich, auch Am Abgrund. Sie schreiben weiter Ihre Bücher. Aber eben auch dieses Bewusstsein als Journalistin für Recht und Unrecht, genau in Ihrem besonderen Beruf, das wird Sie ja nie loslassen. Da geht man nicht in Ruhestand damit.
Der Abgrund ist sehr anziehend und man guckt natürlich weiter rein. Ich finde, das hat schon was. Ich habe früher als Kind, wenn ich mich erinnere, habe ich gern mit meinen Eltern das Königlich-Bayerische Amtsgericht geguckt. Da war die Welt noch in Ordnung, ja, und die Mädels sittsam und die Honoratioren weise und vor allem der Richter unglaublich gütig. Der hatte so einen Hausverstand und am Schluss gehen es alle raus und waren zufrieden, wie es gerichtsmäßig man ist und was da rausgekommen ist. Das fand ich toll, das fand ich auch so eine Art von, ja, Beruhigung für die Seele, weil alles war am Schluss gut. Das war schön. In Wirklichkeit ist es natürlich anders. Da ist nicht alles gut. Aber wenn man mit so einem Gottvertrauen aufwächst, kann der Abgrund gar nicht schwarz genug sein.
Was hat Sie in all den Jahren denn positiv gestimmt? Weil Sie sind ja ein fröhlicher Mensch.
Froh gestimmt hat mich, dass es ganz viele Richter und Staatsanwälte gibt, die ihr Handwerk ernst meinen und es wirklich die Gerechtigkeit suchen. Dass man sie nicht immer findet, ist was anderes. Und es hat mich beeindruckt, wie Opfer stark sind und ihren Tätern ins Auge schauen, sich nicht unterkriegen lassen, sondern noch mehr Stärke gewinnen. Das hat mich am meisten beeindruckt.
Und mich hat beeindruckt, was Sie geschrieben haben und uns hier erzählt haben. Manchmal ging es einem schon sehr, sehr nahe. Da kann man ja nicht nach 8 Stunden sagen, jetzt gehe ich heim und der Fall ist abgeschlossen. Das ist ja mit Ihnen noch lange, lange, gerade der NSU-Prozess oder andere Prozesse, wo es auch um Rechtsradikale gegangen ist. Damit geht man lange rum. Verliert man da den Glauben an die Gesellschaft? Nein.
Nein, man sieht, wie mutig viele Menschen sind und wie viel Zivilcourage es gibt. Und man sieht aber auch, dass sich viele einfach nur rausreden und sagen, ah, da habe ich Angst gehabt. Und ich sage immer, in einer Demokratie braucht man keine Angst haben. Man kann im richtigen Moment den Mund aufmachen, man kann im richtigen Moment eingreifen und man sollte sich nicht immer rausreden. Ich glaube, wir sind alle verantwortlich dafür, dass es in dieser Gesellschaft gut weitergeht.
Das war so ein schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich für diesen interessanten Rat, wünsche alles Gute und dass Sie fröhlich bleiben können.
Dankeschön.